mächtigen Mauern beeindruckt, mich haben die glänzenden Fassaden fasziniert, aber der Höhepunkt war, wenn ich dann in die großen Säle treten durfte, wenn ich dann in die Kabinette hineingehen konnte und dort mich umschauen. Hier waren die Ahnengalerien. Hier waren die Vorfahren all dieser Herrscher. Da war ein Otto, ein Zweiter, ein Dritter, die Heinrichs, die häuften sich, die Karls, so viele. Friedrich gab's, und wenn man im Ausland war, dann war's Wladislaw, dann war's Paul und Edward und was alles Mögliche. Boah, beeindruckend. Und dann noch die Informationen, was die gemacht haben, welche Siege, welche Gebiete sie hinzugefügt haben zu ihrem Reich, welche Reformen und so weiter. Da dachte ich, boah, was sind das für Ahnenreihen und Familien? Und da ist der kleine Richard Krüger, dessen Vorfahren im Osten gesiedelt haben als Bauern und Kolonisten und deren Spuren sich am Beginn des 19. Jahrhunderts verlieren. Ich bin manchmal rausgegangen und habe gedacht, wäre doch schön, wenn du dann auch so eine Ahnengalerie hättest. Habe ich. Ich lese euch das vor. Ich lese aus einem Brief, der an Christen geschrieben wurde, in Zeiten der Zerstreuung, der Verfolgung, der Orientierungslosigkeit und auch Furcht und Angst, Ermüdung und Ermattung. Und da lesen wir im Hebräerbrief, so heißt nämlich dieses Schreiben, Kapitel 12, von 1 bis 3 folgendes. Da uns eine solche Wolke von Zeugen umgibt, wollen auch wir alle Last und die Fesseln der Sünde abwerfen. Lasst uns mit Ausdauer in dem Wettkampf laufen, der uns aufgetragen ist, und dabei auf Jesus blicken, den Urheber und Vollender des Glaubens. Er hat angesichts der vor ihm liegenden Freude das Kreuz auf sich genommen, ohne auf die Schande zu achten und sich zur Rechten vom Gottesthron gesetzt. Denkt an den, der von den Sündern solchen Widerstand gegen sich erduldet hat. Dann werden wir nicht ermatten und den Mut nicht verlieren. Wenn wir jetzt zurückblättern würden, dann würden wir im 11. Kapitel landen. Und da haben wir die Ahnengalerie all derer, die die Ahnen all der Kaiser, Könige und Fürsten bei weitem überragen. Denn diese Ahnengalerie, die ist nicht in einem Schloss, in einem Festsaal, in irgendeinem großen Burgaufgang aufgehängt, sondern diese Ahnengalerie ist in der Ewigkeit am Thron Gottes im Himmel. Dort sind diese, nicht nur die Bilder, da sind die selber. Und wenn wir Kapitel 11 lesen, dann sehen wir Abel, dann sehen wir Henoch, dann sehen wir Abraham, dann sehen wir Isaac, Jakob. Ja, und dann kommen all die Helden über Simson bis David, die Propheten und so weiter. Boah, was für Menschen. Welch eine Bedeutung misst Gott ihnen bei. Und interessanterweise, diese Ahnengalerie wird hier als Wolke der Zeugen beschrieben. Wolke, das ist groß, umfassender, nicht zu definieren, nicht greifbar im Einzelnen, so viele. Und das geht weiter. Ich habe beim Seminar jahrzehntelang Kirchengeschichte unterrichtet und jedes Mal, wenn ich an diesen Bereich komme, da wird in mir etwas lebendig. Da denke ich an die ersten Christen zurück, die Verfolgung in Rom, die anderen Bedrängnisse in den Provinzen, das mutige Zeugnis der Christen, als der Staat die Kirche vereinnahmte und die sagten, nein, das wollte Jesus nicht. Dann denke ich an all die Missionare, die sich nicht haben, bis nach Spanien, bis über das Schwarze Meer, in die Gebiete nach Indien, nach Abyssinien, überall hin, überall sind Spuren. Dann denke ich zurück, als das Christentum sich verirrte in all die Hierarchien. Da traten mutige Leute auf und sagten, als Jesus über diese Erde ging, da hatte er keine Krone auf, da hatte er kein goldenes Kreuz um den Hals, da ist er nicht mit dem goldenen Hirtenstab voranmarschiert, sondern da ging er seinen Weg weiter. Und wenn ich an all die zurückdenke, die immer wieder auf Jesus blicken, alle Verfolgung auf sich genommen haben, wie die Gruppen dann alle hießen, in diesen Bereichen, Albigenser, Katharer und was man ihnen alles für Namen beigemessen hat. Wenn ich dann an die Täuferbewegung, an die Reformation denke, wenn ich an die Aufbrüche im Pietismus, bei den Methodisten, bei all diesen Leuten denke, die die Wahrheit der neutestamentlichen Gemeinde, die Wahrheit der Glaubenstaufe, die Wahrheit der Wiederkunft Jesu Christi und auch die Wahrheit der Taufe im Heiligen Geist verkündigt haben. Wisst ihr, da merke ich, was für eine Wolke umgibt uns. Boah, sagst du, toll, toll. Ja, aber wir schauen keine Ahnengalerie an, wir sind dabei. Du und ich. Wir sind jetzt dabei. Du magst dich wie so ein ganz kleines Blümchen fühlen, das vorgestern gegossen wird und heute wieder was braucht. Du magst von deinen Enttäuschungen geknickt sein. Du magst von all den gebrochenen Versprechungen, die du dem Herrn gemacht hast, mutlos geworden sein. Aber denke daran, du gehörst dazu. Und so schreitet dieser Text voran, weil uns, damit sind wir direkt angesprochen, eine solche Wolke von Zeugen umgibt, wollen auch wir. Wir sind keine Betrachter, wir sind hineingestellt. Und nun kommt ein Bild, das ist wie eine Arena. Beim großen Stadion Eintracht Frankfurt haben gestern die Bayern geschlagen oder Borussia Dortmund und dann die Allianz Arena und wie die alle heißen, 60, 80.000 und unten spielen die. Naja, zurzeit ist weitgehend leer, die Ränge werden mit Pappkameraden gefüllt und so weiter. Aber so ist das nicht im Reich Gottes. Wir stehen in der Kampfbahn einer gewaltigen Arena und die ist in der unsichtbaren Welt vom Himmel her proppenvoll gefüllt wie eine Wolke. Und die alle schauen wohin? Auf uns, auf dich, Moni, auf dich, Rabea, auf euch. Ich könnte jetzt all die Namen, ich kriege sie mit 80 Jahren nicht mehr alle zusammen, aber ihr wisst, euch alle angesprochen. Alle schauen auf uns. Wir sind jetzt dran. Ja, sagst du, toll, endlich werde ich mal beachtet. Aber dann kommen wieder gleich die Bedenken. Schaffe ich das denn überhaupt? Kann ich denn da überhaupt mithalten? Und da ist hier dieser Schreiber. Die Leute sind nicht ganz sicher, ob es Paulus war oder Barnabas, wie auch immer. Jedenfalls einer, der wusste, wovon er redet und schreibt. Der sagt, weil wir jetzt dran sind, darum, lass uns alles ablegen. Wisst ihr, wenn man in der Wettkampfarena steht, dann zieht man über den einen Mantel nicht noch einen dicken weiteren Mantel und mit einer Pelzkapuze, damit man nichts mehr sieht, sondern da entledigt man sich aller überflüssigen und behindernden Kleidung, damit die Kraft sich voll entfalten kann. Und wenn das noch so modisch schick ist, das ist nur ein Hindernis für den Wettkampf. Und da heißt es hier so, lasst uns nun ablegen alles, was uns behindert. Wir sind dran, du bist dran, auf dich ist der Blick gerichtet. Und jetzt geht's los. Und dann heißt es auch, alle Bürde, all das Belastende, das scheinbar so positiv aussieht. Wir wissen aus dem Altertum, da wurden Wetten abgeschlossen auf die Läufer. Wer wird gewinnen und wer dann richtig getippt hatte, der kassierte das alles ein. Und da gab es auch schon Leute, die waren ein bisschen schlauer. Die haben dann vergoldete Bleikugeln denen in die Bahn geworfen, die nicht zu ihren Favoriten zählten. Mit der Absicht, dass sie stoppen, sich bücken, die Kugel aufheben und Blei ist ganz schön schwer, fast so wie Gold. Aber das Tempo, das ist raus. Der Elan und der Schwung zum Ziel hin sind gebrochen. Und hier heißt es, lasst euch davon nicht ablenken, lasst euch in keiner Weise irgendwie blenden, sondern richtet euch aufs Ziel aus. Hier steht auch die Aussage, die leicht umstrickende Sünde. Wenn wir in dieser Kampfbahn stehen, dann denken wir, ja, die großen Verfehlungen, die blockieren. Aber wisst ihr, viele kleine Fäden ergeben letztlich auch ein Seil, das uns bindet. Und selbst Spinnweben, wenn sie dann, so sagen uns Naturwissenschaftler, versponnen werden, haben wir eine ungeheure Festigkeit, die sogar moderne Werkstoffe übertreffen. Und da heißt es hier, wir wollen diese leicht umstrickenden, leicht uns so anhaftenden Dinge der Sünde. Denn Sünde ist Zielverfehlung. Wer die in seinem Leben dran lässt, der erreicht das Ziel nicht. Und da heißt es, ablegen, wir sind dran. Ach, du redest so intensiv und begeistert davon. Ja, das mache ich auch. Wisst ihr, nicht weil ich schon das Patent habe, weil ich schon am Ziel bin, weil ich weiß, das schaffe ich. Nein, weil ich den Text weitergelesen habe. Und da steht, lasst uns hinblicken auf Jesus. Da ist nicht nur etwas, was wir wegtun sollen, sondern etwas, wo wir uns ausrichten sollen. Und hier steht im Griechischen ja eine interessante grammatische Konstruktion. In vielen Bibelübersetzungen steht, lasst uns auf Jesus blicken oder sehen. Genau genommen müssen wir übersetzen, wegblicken auf Jesus. Nun klingt das für uns so ein bisschen sperrig, wegblicken. Das erinnert uns so an Leute, die schielen, wo die Parallaxen nicht mehr stimmen. Aber das ist nicht gemeint, sondern wegblicken heißt, ich wende meinen Blick von den anderen Sachen, die meine Aufmerksamkeit haben, auf Jesus hin, wegblicken von all den Dingen, die uns behindern, von den Dingen, die desorientieren, von all den Dingen, die uns blenden. Ja, auch die großartigen Dinge, die können uns hindern. Unsere Erfolge, unsere Anerkennung, die wir bei Menschen haben. Ja, sogar unsere großen Erfahrungen auf Konferenzen. Da waren noch die Jünger mit Jesus auf dem Berg Tabor. Und auf einmal brach die Herrlichkeit Gottes durch. Und Mose und Elia waren da. Boah, wo gibt's eine Konferenz, wo noch Mose und Elia auftauchen? Wo gibt's eine Konferenz, wo die Herrlichkeit des Himmels da ist? Ja, und die Petrus und die anderen, die dabei, wir haben gesagt, boah, hier wollen wir bleiben, das ist gut. Das ist nicht nur Wolke 17, sondern 17 hoch 3. Das ist genau das, was wir brauchen. Ja, und dann, wisst ihr, wie die ganze Geschichte endet? Da steht das letzte Satz. Und dann sahen sie niemand als Jesus allein. Da war das ganze Glanzvolle weg und das Wertvollste war geblieben. Jesus, wegblicken auf Jesus. Das heißt nicht nur von den schlechten, von den unangenehmen, von den bösen Dingen, sondern auch von den Dingen, die uns ablenken, bis hin zu den Dingen, die uns blenden, die scheinbar versprechen, das ist es. Lasst uns wegblicken auf Jesus. Jemand hat mal gesagt, die Hauptsache ist, dass die Hauptsache bleibt. Mir gefällt dieser Satz. Der ist richtig nervig, aber der ist so treffend. Die Hauptsache ist, dass die Hauptsache bleibt. Und das ist Jesus Christus. Und er wird uns hier vor Augen gestellt als den Urheber und Vollender des Glaubens. Er ist der, auf den es ankommt. Er selber nennt sich in der Offenbarung, ich bin das Alpha und Omega, der Anfang und das Ende. Und die Bibel sagt uns, im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und der Kolosserbrief sagt uns, all das ist durch Jesus geschaffen worden. All das ist in ihm und für ihn geschaffen worden. Und all das wird in ihm vollendet werden. Aber was noch viel größer ist als die ganze Schöpfung, das ist das Erlösungswerk. Er hat all das begonnen, was an Heil, Rettung, Liebe, Barmherzigkeit Gottes, was Gott alles für uns bereitet hat, das ist alles in Jesus Christus, in seinem Kommen. Wisst ihr, wenn wir das sehen, dann ist jede Weihnachtskerze nur ein Hindernis. Wenn wir das sehen, dann merken wir, dann sind all die netten Sonntagsschulgeschichten, man muss es ja kindgerecht weitergeben, doch nur ein schwacher Abglanz. Wenn wir das sehen, dann merken wir, Jesus Christus, der ewige Gottessohn, ist Anfang und Ursprung meines Heils und meines Glaubens. Ach, ich bin so dankbar, als ich das entdeckt habe, dass es auf meinen Glauben gar nicht so ankommt. Mit dem habe ich so viele Schwierigkeiten. Ihr auch? Manchmal bin ich richtig mit meinem Glauben unzufrieden und hader ein bisschen mit ihm und sage, du weißt doch so viel, warum kommst du denn nicht zurecht und so weiter. Und wenn ich dann manchmal meine Frau in notvoller Situation erlebe und bete, dann sage ich, lieber Herr, jetzt weiß ich auch nicht mehr, mit meinem Glauben komme ich da nicht zurecht. Und dann sagt der Herr, muss ja auch nicht. Und Jesus sagt, ich bin es, der die Glaubensgrundsache ist. Den Glauben gibt's nämlich nicht. Glaube ist eine Beziehungsbeschreibung. Und der Beziehungspunkt ist Jesus Christus. Von ihm her kommt das alles, den Anfänger zu betrachten. Und dann schreibt Paulus an die Philipper, ich bin gewiss, dass der in euch das gute Werk begonnen hat. Der wird es auch vollenden und zum Ziel bringen. Ja, in ihm ist die Vollendung da. Und das zeigt uns die Bibel. Wenn wir in die Offenbarung gehen würden, dann würden wir sehen, wie das alles letztendlich in ihm vollendet wird. Bruder, Schwester, lieber Freund, Zuschauer und Zuhörer, Blick weg auf Jesus, Blick weg auf Jesus. Der ganz bekannte englische Prediger Charles Haddon Spurgeon war ja 50 Jahre lang ein gottbegnadeter Verkündiger, dessen Predigten am Montag nach Australien in die ganze Welt telegrafiert wurden und auf der ersten Seite großer Tageszeitungen standen. Dieser Prediger, der hat sich in seiner Jugend bekehrt, als er ziemlich desorientiert unterwegs war, sich verehrt und verbiestert hatte, in eine kleine Methodistenkapelle kam, wo ein Laienbruder am Predigen war, der weder ein Konzept noch einen Zettel hatte und auch seine Gedanken nicht beieinander. Und dann hat er gepredigt, schaut auf Jesus, schaut auf Jesus, schaut auf Jesus. Haben wir gedacht, ja, das haben wir nun langsam gehört. Und dann schaut der Charles Haddon Spurgeon an, der saß da und er sagt, junger Mann, schau auf Jesus. Und dann sagt Spurgeon, dann habe ich kapiert, auf einmal in meinem Inneren war klar, Jesus. Und von dem Augenblick war mein Leben ganz anders. Dies auf Jesus schauen hat nicht so viel zu tun mit unserem IQ Potenzial, also unsere Intellektualität, dieses Schauen auf Jesus hat auch nicht mit irgendwelchen Visualisierungsmethoden zu tun und auch nicht ganz tiefe mythische Versenkung, sondern das ist dieses Vertrauen, das andocken will. Denn wenn das nicht möglich ist, dann fehlt uns das Entscheidende. Wegblicken auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Er bringt uns zum Ziel. Wenn wir sagen, ich schaff's nicht, sagt Jesus, macht nichts, aber ich schaffe es. Ich bring dich zum Ziel. Wir müssen nur Jesus im Fokus haben. Und dann fährt dieser Schreiber fort. Denn wenn wir Jesus anblicken, dann lernen wir etwas. Viele haben ja so eine eigenartige Perspektive, die all das Schöne, Gute, Liebliche, was uns so gut tut an Jesus, das gemütliche, salbungsvolle Versammlung, große Konferenzerlebnisse, rauschende Christi-Welts und sonstige Welts und Wahlen und was es alles gibt. Aber hier heißt es, schaut Jesus an. Der hat angesichts der vor ihm liegenden Freude die Schande des Kreuzes ertragen. Ja, was ist das denn? Kreuz und Thron? Passt denn das überhaupt zusammen? Thron ja! Oh, wer möchte mit Jesus auf dem Thron sitzen? Ja, klar. Aber der Weg dorthin führt übers Kreuz. Und Kreuz ist nicht nur das Gesamterlösungsgeschehen, Jesus Christus, sein Leben, Leiden und Sterben für uns. Es schließt auch seine Auferstehung ein, die die Versöhnung versiegelt und für uns das Heil der Rechtfertigung aus Gnade durch Glauben möglich macht, sondern wenn wir Jesus anschauen, dann werden wir auf einmal merken, weil das so etwas ganz Großes, alles Irdische, Überragende ist, wird es so viele Widerstände dagegen geben, weil das nicht in diese Zeit und unsere Welt passt. Und nun müssen wir eine kleine Lektion nachholen. Vor allen Dingen wir im westlichen Abendland. Meine Frau und ich, wir schauen uns immer die Sendung von Open Doors an, Bilder der Verfolgten. Und wenn wir das so sehen, und dann sage ich, ja, Schatzi, das ist eigentlich das Normalprogramm für Christen. Ja. Normalprogramm für Christen. Tja, alle lebendigen Fische schwimmen gegen den Strom. Und das kostet einige Anstrengung. Und so, wenn wir auf Jesus schauen, dann können wir sagen, Herr, du bist diesen Weg vorangegangen, du hast das Heil dazu gegeben und ich darf auf dem Weg sein, inmitten dieser großen Wolke von Zeugen. Ich bin auch bereit, durch all diese Schwierigkeiten zu gehen. Wisst ihr, rechtzeitig aufzustehen, um in den Gottesdienst zu kommen, ist eigentlich keine Schwierigkeit im Glauben. Das ist im Grunde genommen eine Lappalie. Oder auf dem Arbeitsplatz irgendwie belächelt zu werden, weil man gewisse Dinge nicht mitmacht. Oder weil man eben nicht bereit ist, da am Telefon zu sagen, der Chef ist nicht da, obwohl er gegenüber sitzt. Und viele, viele andere Dinge mehr. Zu diesen Widerständen, die uns begegnen in der Christusnachfolge, gehören auch Einschränkungen unserer scheinbar normalen Lebenswelt. Jetzt sind viele am Mosern über Corona. Ja, und. Wisst ihr, welche Zeiten Christen vor uns durchlaufen haben? Erinnert euch, durch welche Zeiten Christen gegangen sind, die in der Wolke stehen und uns zuschauen. Wisst ihr, wie viele heute ihr Christsein sehr viel mehr kostet, die ihr Leben riskieren, wenn sie in Versammlungen gehen, die ihre Freiheit riskieren, wenn sie am Hauskreis teilnehmen, die den Verlust ihres Besitzes und Arbeitsplatzes riskieren, wenn sie nur irgendwo was von Jesus sagen, die härteste Bestrafung auf sich nehmen, wenn sie eine Bibel haben und darin lesen. Wegschauen auf Jesus lässt uns auch wieder ganz nüchtern werden, dass das dazu gehört, dass es Widerwärtigkeiten gibt, dass es Einschränkungen gibt, dass es Dinge gibt, die unserem natürlichen Menschen gar nicht so gut gefallen, dass es einen Preis kostet in der Nachfolge. Dann aber die Perspektive des Thrones. Blick weg auf Jesus, heb deinen Blick zu ihm und du wirst sagen, Herr, du bringst mich ans Ziel. Und dann folgt zum Schluss noch einmal, und das hat mich beim Betrachten dieser Schriftstelle geradezu wieder neu gepackt, dass jetzt eigentlich so das dritte Mal davon die Rede ist, da heißt es, betrachtet den, der ein so großes Widersprechen von Sündern wider sich erduldet hat. Schaut, die Sünde an sich, die ist weder greifbar, fassbar noch irgendwie wirksam, sondern die Macht der Sünde wirkt immer durch Menschen. Und da begegnen uns diese Dinge. Und jetzt heißt es, betrachtet doch Jesus, wie er damit umgegangen ist. Betrachten. Ich musste darüber nachdenken. Sehen, wegblicken und betrachten. Betrachten meint eigentlich eine Haltung, auf etwas schauen und offen zu sein, den Sinn zu verstehen. Ich gehe auch gerne in Gemäldegalerien. Nicht gerade Picasso, das ist nicht so mein Favorit, und einige andere auch, die drei Striche schräg machen und dann 200.000 auf der Aktion dafür bekommen. Nein, ich bin mehr für Klassiker, die darin etwas ausdrücken. Eines meiner Lieblingsgemälde hängt in einer kleinen Galerie in Worpswede bei Bremen, das ist eine Künstlerkolonie der deutschen Jugendstilkünstler, die hier von der Mathildenhöhe, nachdem sie Krach mit dem Fürsten hier bekamen, dorthin gezogen sind. Da ist von Otto Modersohn, der Mann von Paula Becker Modersohn, das war der Bruder von dem Ernst Modersohn, dem bekannten Evangelisten und auch Leiter des Allianzhauses in Bad Blankenburg in Thüringen. Da ist ein Bild, das zeigt eine Familie, am offenen Sarg eines Kleinkindes. Muss wenige Wochen nach der Geburt gestorben sein. Das Gesicht des Vaters, der Mutter, der großen Schwester, des kleinen Bruders und noch eines kleinen Kindes. Ich habe wiederholt eine halbe Stunde und mehr davor gesessen und habe ein Gesicht nach dem anderen angeschaut, um zu erfassen. Und er hat es meisterhaft verstanden, das auszudrücken. Das tiefgehendste Leid der Mutter, die das wohl am stärksten begriffen hat. Das Leid des Vaters, der so in der anderen Art vom Leben und der Arbeit geprägt. Dann das Empfinden der großen Schwester, wo man schon merkt, da ist etwas. Dann das mehr unverständig, fast trotzige des Jungen. Und dann das andere Kleinkind, noch fast völlig unbegreiflich. Betrachten. Jesus betrachten. Wegblicken von all den anderen Dingen. Und dann werden wir merken, Ja, wir stehen in der Bewährungsprobe. Ja, wir stehen in der Kampfbahn und laufen aufs Ziel zu. Ja, wir gehören mit zu der Wolke der Zeugen, die da in dieser großen Arena kämpfen. Und wir sind berufen, da ans Ziel zu kommen. Dieser Abschnitt ist ein Abschnitt der Ermutigung. Darum, lasst uns nicht mosern, wie schlecht alles ist. Lasst uns nicht meckern, dass eben das alles so ist. Die Regierung taucht nichts, die Mediziner sind nichts, der Impfstoff. Und wisst ihr, die Kataloge sind endlos lange und gibt ja auch genug. Aber wir schauen auf Jesus. Wir laufen in der Kampfbahn. Und wir sind uns bewusst, dass wir zu dieser großen Wolke von Zeugen gehören. Mich fasziniert dieser Gedanke. Nicht, weil ich mit 80 damit in den nächsten Jahren rechnen muss, dann auch erfahrungsgemäß viel intensiver dabei sein zu können, sondern weil das Wort Gottes uns dieses deutlich macht. Lass dich ermutigen. Hier stehst du in der Kampfbahn. Hier geht es um die Bewährung. Hier darfst du Zeuge sein für Jesus, aber nicht in eigener Kraft, sondern hinblickend auf ihn, wegblickend von allem, Kraft von ihm bekommen. Und darfst diesen Weg gehen über das Kreuz, zum Thron hin. Und dann noch mal eine letzte Empfehlung. Nehmt euch doch wieder mal wirklich Zeit zur Betrachtung. Ihr glaubt gar nicht, wie schwer das zunächst ist. Alles andere beiseite und einfach nur mit Jesus auf ihn schauend. Aber wie beglückend ist das, wie stärkend ist das, wie ermutigend ist das. Wir schauen auf Jesus. Ich möchte noch beten. Herr Jesus Christus, wir sind uns heute Morgen bewusst, dass wir nicht nur zeit- und raumgebundene Menschen hier sind, sondern du hast uns die Augen geöffnet, dass wir inmitten einer Wolke von Menschen stehen, die den Weg mit dir gegangen sind, die ans Ziel gekommen sind, die die Gnade haben wirken lassen und die dich erlebt haben als den Anfänger und Vollender bis zum Ziel hin. Herr, und du hast uns gezeigt, wir stehen in der Kampfbahn des Glaubens. Wir sind Tag für Tag berufen, zu dir zu stehen, Herr, all den Widerwärtigkeiten unserer eigenen Empfindungen, unserer Missempfindungen und manchmal auch Unzufriedenheit und all den anderen Dingen, die uns begegnen. Herr, wir schauen auf dich. Herr, wir glauben in der Beziehung zu dir, dass uns all das zuströmt, was wir brauchen. Und Herr, wir möchten auch heute Morgen mitnehmen, uns wieder bewusst auch mehr Zeit zu nehmen, zu dem Betrachten, zu dem Eindringen, zu dem Durchdringen hin, zu dem Wesentlichen, was ein Leben mit dir ist. Vater, das bete ich im Namen Jesu durch den Heiligen Geist für unsere Gemeinde, für alle Brüder und Schwestern, für alle Freunde und Besucher. Und ich schaue voraus, Herr, und weiß, du wirst Gnade schenken, auch für diese Gemeinde in kommenden Zeiten, dass wir uns miteinander ganz und gar in diese Galerie all derer, die da durchgehalten haben, eingliedern dürfen. Herzlichen Dank dafür. Amen.